Einen recht schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Vielen Dank auch für die Musikbegleitung. Ich genieße das immer wieder bei euch hier. Dass diese Vielfalt an Musikinstrumenten und Gesang, das ist sehr schön. Ja, es wurde schon angekündigt. Ich möchte heute Morgen über den Psalm 91 sprechen. Leben im Schutz Gottes. Der Schirm, wie schon erwähnt, spielt da eine große Rolle. Wir brauchen Schutz heute. Wir stehen vor Krisensituationen. So, wenn ich immer die Nachrichten höre, dann denke ich jeden Morgen, na, was kommt denn heute? Wir haben weltweite Krisen, Finanz- und Wirtschaftskrisen, Flüchtlingskrisen, Krisen im Friedensprozess, wir haben Regierungskrisen, ja, wir haben sogar eine Krise mit der Türkei. Ja, die Situation mit dem Erdogan ist ja nicht so ganz einfach. Also mein Herz ist da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich wirklich auch dafür, dass wir eine Pressefreiheit haben, eine Satirefreiheit, die ist auch notwendig. Nur manchmal habe ich auch gedacht, wenn so in der Satire, so wie das Christentum hergezogen wird, es muss doch irgendwo da mal Grenzen geben. Und von daher bin ich mal dankbar, dass einfach diese Diskussion hier auch das mal so ein bisschen mit beleuchtet. Wir haben da eine Krise. Und Beleidigungen ist eigentlich nicht das, was man tun sollte. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das gehört auch zu unserem Grundgesetz. Und wir können schon hier von einer Krise sprechen. Interessanterweise kommt von diesen Satire-Sendungen nie etwas über den Islam. Also ganz, ganz selten und wenn nur in Andeutung. Aber das Christentum, da kann man es ja machen. Und das ist so ein bisschen meine Kritik. Krisen, in denen wir ausgesetzt sind, da verlangt uns einfach nach Schutz, nach einer Beschirmung. Wir brauchen einen Krisenmanager, der die Probleme angeht und sie meistert. Doch wir erleben, dass die, die es machen sollten, es nicht machen wollen oder nicht machen können. Die Regierenden scheinen selbst ohnmächtig und machtlos zu sein und das löst eine neue Krise aus. Und wie sieht es denn mit unseren persönlichen Krisen aus? Wie krisenfest sind wir denn? Wollen wir nicht irgendwann mal auch alles hinschmeißen? Haben wir das nicht schon mal irgendwie erlebt? Sagt, jetzt reicht es, das Maß ist voll. Den Ärger am Arbeitsplatz, ich reibe mich doch hier nicht unnötig auf. Oder in einer Beziehung, es ist alles so festgefahren, vielleicht sollte ich gehen. Wenn Krisen auftauchen, ist der Gedanke der Flucht nicht weit. Und dabei wissen wir auch gerade als Christen, dass Krisen zum Leben gehören, auch gerade bei Christen. Gott hat uns in seiner Treue und in seiner Gnade seinen Schutz zugesagt. Aber nicht, um ein krisenfreies Leben zu haben. Er will uns auch nicht strafen. Er will uns nicht durch die Krisen strafen, die er uns zumutet, sondern er will, dass wir lernen, standzuhalten und an den Krisen zu reifen. Und so werden wir krisenfest, von Mal zu Mal krisenfester. Aber wie können wir denn mit Krisen eigentlich umgehen? Und mir ist gerade der Psalm 91 da sehr wichtig geworden, der dann einfach davon auch erzählt, wie jemand, der an Gott glaubt, durch eine Krise einfach hindurch musste, aber in dieser Krise auch die Kraft erfahren hat, die ihm geholfen hat. Ich möchte uns diesen Psalm einmal lesen. Ich mache mal so Inhalte, ich bin noch ein bisschen mit einer bronchialen Geschichte zu tun, aber ich denke, dass wir kriegen das hier so zu Ende. Das ist also nicht das Problem, aber ab und zu muss ich mich mal räuspern. Dort heißt es im Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen, der spricht zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tage fliegt, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du deine Zuflucht, hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Wie sieht die Krise des Psalmisten aus? Er fürchtet sich vor dem Strick des Jägers, vor der Pest, vor der Seuche, vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die am Tag fliegen. Wir haben es hier mit einer sehr bildreichen Sprache zu tun, die uns ein bisschen auch an die bildhafte Sprache des Propheten Jesaja erinnert. Und außerdem kommt in diesem Psalm drei Stimmen vor. Eine davon ist die Stimme Gottes, wo der Psalmist Gott selbst sprechen lässt. Ab Vers 14. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Der Psalmist wirft in diesem Psalm die Problematik auf, auch Menschen, die sich zu Gott halten, die an Gott glauben, können bedroht werden und werden bedroht. Und gleichzeitig ist es dem Psalmisten wichtig, auf den Bedingungen hinzuweisen, die uns helfen, mit diesen Bedrohungen dann auch umzugehen. Und die Stimme Gottes sichert dem glaubenden Menschen, der Gott vertraut, Schutz zu und noch mehr. Gott möchte ihm das Heil zeigen. Das passt zu unserem Gott, der uns immer wieder Schutz und Heil anbietet, um sein Handeln zu bezeugen und zu offenbaren. Aber was bedeuten denn diese Ängste vor dem Strick des Jägers, vor der Pest, vor der Seuche, vor dem Grauen der Nacht und den Pfeilen, die am Tag fliegen? Nun, es sind Ängste, die in Bildern beschrieben werden. Es sind Ängste, die wir Menschen haben. Oder wenn ich so an die Nacht denke, das Grauen in der Nacht, wer fühlt sich schon wohl, wenn er nachts im Dunkeln alleine ohne Licht durch den Wald laufen muss? Ich weiß, da ist niemand. Kein Krimineller, kein wildes Tier, vielleicht die Wildschweine, ja. Aber mehr kommt da auch nicht, das weiß ich. Und trotzdem habe ich dann auch ein ganz ungutes Gefühl, wenn ich so nachts durch die Dunkelheit gehe, weil ich die Dinge nicht erkenne, nicht sehe, was auf mich zukommt. Also wir brauchen im Grunde keine Angst zu haben und trotzdem fürchten wir diese Dunkelheit. Anstelle der Löwen, Ottern, im Grunde das Wort Ottern ist hier etwas die falsche Übersetzung, es müsste eigentlich die Kobra heißen, eine sehr giftige Schlange, die auch ihr Gift spucken kann. Das ist ein Symbol für Menschen, die es böse mit einem anderen meinen. Im Psalm 85, Vers 5 wird auch die bösen Menschen so beschrieben. Sie sind alle voller Gift, wie eine giftige Schlange, wie eine taube Kobra. Ganz Unrecht hat diese jüdische Anspielung nicht, wenn sie damit auch die dämonische Bedrohung anspricht oder auch möglich macht. Und wir dürfen sie hier heute eigentlich auch für alle Bedrohungen einsetzen, die uns begegnen. Das, was uns heute beschwert und ängstigt, das dürfen wir auch in dieser Bildsprache dann mit hineinnehmen. Und wir dürfen nun gespannt sein, wie der Psalmist seine Erfahrung mit Gott und mit diesen Bedrohungen in Verbindung bringt. Sehr eindrücklich sind seine Erfahrungen mit Gott, die er dadurch zum Ausdruck bringt, indem er Gott selbst sprechen lässt. Er sucht mich. Er ruft mich an in der Not. Und ich will ihn erretten. Und am Anfang sagt er ganz deutlich, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen, der spricht zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Man kann sagen, dass der Psalmist am Anfang sein eigenes Glaubensbekenntnis vorstellt, bevor er dann in die Einzelheiten geht. Entscheidend ist auch, dass wir uns diesen Psalm wie einen Berg vorstellen müssen. Der Gipfel liegt eigentlich in weiter Ferne. Aber der Gipfel heißt, ich will ihn, denjenigen, der an Gott glaubt und ihn anruft, sättigen mit langem Leben und ihm zeigen mein Heil. Vers 16. Das ist das Ziel dieses Psalms. Und von diesem Gipfel aus müssen wir denken. Diesen Gipfel, dieses Ziel, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Denn in diesem Heil liegt die Wiederherstellung einer Person, das bei den Menschen im Alten Testament von Gott her offenbart worden ist. Und in den ersten beiden Versen ist das wie eine Ouvertüre, wie eine Einleitung, die an für sich sagt, wie kann ich eigentlich mit den Krisen, den Bedrohungen dieser Welt zurechtkommen? Und der Psalmist nimmt uns hinein in seine eigene Glaubenserfahrung, das, was er selbst mit Gott eben erlebt hat. Und er setzt es in eine Verheißung und in eine Bedingung. Die Verheißung ist, Gott ist meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Andere Übersetzungen sagen, Gott ist meine Zuflucht und meine Burg. Das Wort Burg, was hier verwendet wird von dem Psalmisten, ist nicht irgendeine Burg. Es ist eine Burg, die eigentlich nach dem damaligen militärischen Verständnis uneinnehmbar galt. Und diesen starken Ausdruck benutzt der Psalmist, zu sagen, das ist Gott für dich. Wir würden vielleicht heute sagen, obwohl wir auch wissen, dass es letztlich kein Schutz ist, aber Gott ist ein Atombunker. Aber in der damaligen Zeit war das die höchste Form zu sagen, ein Bergplateau, was in der damaligen militärischen Verständnis nicht einnehmbar war. So vielleicht wie Masada, was erst 70 nach Christus von den Römern eingenommen worden ist, nach 2 Jahren Belagerung und Aufschüttung eines ganzen Berges, um einfach dann da ranzukommen. So eine Burg müssen wir uns vorstellen. Und der Psalmist benutzt diesen Begriff, um deutlich zu machen, das ist Gott für dich. Gott ist deine Burg. Es geht darum, bei Gott sitzen zu bleiben und bei Gott zu verweilen. Und das hat etwas mit der Bedingung zu tun. Derjenige kann eigentlich nur sagen, Gott ist meine Burg. Der unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Und wir haben es hier mit zwei Verben zu tun, die etwas ausdrücken. Nämlich sitzen und bleiben hat etwas von einer andauernden Haltung zu tun. Das gehört zusammen und bedeutet so viel, das ist nicht mal gelegentlich den Schutz Gottes in Anspruch nehmen, sondern einfach, ich übe mich ein in die Gemeinschaft mit Gott, ich bleibe bei ihm, ich sitze bei ihm und das gibt mir dann die Sicherheit. Wir haben heute Morgen schon gehört von dem Schirm, wir brauchen einen Schirm gegen den Regen, wir brauchen einen Schirm, wenn es sehr heiß wird, gegen die Sonne. Und der Psalm ist in einer Gegend geschrieben worden, wo es sehr heiß wurde. Und deswegen sind Schirm und Schatten dort lebensnotwendig. Wer keinen Schirm und keinen Schatten hatte, wird vergehen in der Gegend, wo dieser Psalm geschrieben worden ist. So heiß wird es da. Und deswegen nimmt der Psalmist einfach dieses Beispiel und sagt, wir sollen einfach bei Gott sitzen und bleiben. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich einfach weiß, ich darf mich in die Gemeinschaft mit Gott einüben. Es gilt trotzdem der Satz, kommst du in der Not, hilft dir nur Gott. Und Gottes Zusage im Psalm 50, Vers 15 gilt trotzdem, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Aber der Psalmist nimmt uns hinein in eine Gotteserfahrung und sagt, ja, man kann das aber auch noch vertiefen. Die Krisen unseres Lebens lassen sich dadurch besser bewältigen, wenn wir stärker verwurzelt sind in der Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir einfach im Leben mit Gott, im Lesen seines Wortes, in der Gemeinschaft der Menschen, die Gott vertrauen, wenn wir uns in der Gemeinde, in den Hauskreisen, in den Gebetsstunden treffen, das sind alles diese Wurzeln, die uns einfach befähigen, mit unseren Krisen besser umgehen zu können. Und wir haben Krisen, die von den äußerlich sind, die uns bedrohen. Wir haben persönliche Krisen, wir haben Beziehungskrisen. Wichtig ist aber daran, dass der Psalmist uns mit hineinnimmt in seine Gotteserfahrung, die sagt, denk einfach daran, je fester du eigentlich im Wort Gottes begründet bist, in der Erfahrung mit Gott, im Leben mit Gott, in der Liebe zu Gott und in der Annahme der Liebe Gottes zu dir, umso mehr wirst du gewappnet sein gegen die Krisen des Lebens. Sitzen und bleiben ist kein Ausdruck von einer vorübergehenden Sache, von einer sporadischen Angelegenheit. Sitzen und bleiben hat etwas mit einem permanenten, andauernden Zustand zu tun. Es ist nicht umsonst, dass uns das Wort Gottes an mehreren Stellen immer wieder deutlich macht, such die Gemeinschaft mit Gott. Besuche die Veranstaltungen, wo Gott die Ehre gegeben wird, in unseren Gottesdiensten, in unseren Hauskreisen. Und versuche einfach, Gemeinschaft mit Gott zu haben und auch mit den Christen untereinander. Und das ist einfach wichtig, um gerade auch mit den Krisen, die uns begegnen, umzugehen, um standhaft zu sein. Sehr schön ist am Schluss da, wo der Psalmist Gott selbst sprechen lässt. Weil er an mir hängt, heißt es dort, sagt Gott, weil er mir vertraut, darum will ich ihn retten. Weil er meinen Namen kennt. Das hat alles was mit diesem Sitzen und Bleiben zu tun. Weil er meinen Namen kennt, will ich ihn schützen. Und weil er mich anruft, will ich ihm antworten. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn. Ich bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein langes Leben und ich lasse in mein Heil schauen. Das, was Gott uns als Gnade und Segen mitteilen möchte. Ich bringe ihn zu Ehren. Das steht so im Mittelpunkt. Und die Ehre ist ein ganz wichtiger Bestandteil, den wir durch die Erschaffung von Gott mitbekommen haben. Gott hat uns geschaffen als sein Ebenbild. Und er weiß, dass der Mensch die Ehre braucht, die Anerkennung. Er braucht sie auch. Die ganze Bibel spricht eigentlich davon, dass der Mensch da, wo er einfach Gott nicht die Ehre gegeben hat, die größte Sünde eigentlich begangen hat. Und letzten Endes geht es auch darum, wenn wir einander die Ehre geben, einander anerkennen und achten und wertschätzen, dann tun wir das Höchste, was wir eigentlich tun können. Einander zu lieben, zu achten und wertzuschätzen. Und wenn wir das Gott entgegenbringen, bei ihm sitzen und bleiben und ihm achten und ehren, dann wird er uns achten und ehren. Und das ist ein Geben und Nehmen, was unwahrscheinlich wichtig ist für unser Leben. Und noch viel wichtiger eigentlich ist für den Umgang mit unseren Krisen, die von außen und die von innen. Die selbstgemachten und die von außen an uns herangetragenen. Ich freue mich eigentlich immer wieder, dass wir in dem Psalm so praktische Beispiele auch bekommen von den Psalmisten, wie sie mit den verschiedenen Lebenssituationen umgegangen sind. Wie sie einfach das Verhältnis zu Gott, ihre persönliche Beziehung zu Gott in ihrem Leben mit verankert haben. Und es hat etwas damit zu tun, dass ich Gott nicht dann aufsuche, wenn ich in Not bin, dass ich nicht an Gott denke, dann, wenn es mir nicht gut geht, sondern dass ich in jeder Situation, auch dann, wenn es mir gut geht und ich eigentlich keine Gebetsanliegen habe und sonstige Dinge habe, trotzdem auch die Gemeinschaft mit Gott pflege und ihn ehre und ihn anerkenne. Und das wird mir dann auch letzten Endes dann zum Segen und gibt mir die Kraft, in den verschiedenen Situationen des Lebens dann auch zurechtzukommen. David hat das auch so erkannt im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und er sagt, es gibt Phasen, da bin ich durch das finstere Tal gegangen. Es gibt Krisen im Leben, die sind einfach vorhanden, die sind da. Sie sind aber nicht von Gott als Strafe geschickt, sondern einfach als Möglichkeit, in die Nähe Gottes zu bleiben und von ihm die Hilfe zu erwarten und von ihm hindurchgetragen zu werden. Und wir kommen unserem Auftrag einfach nach, indem wir Gott die Ehre geben, ihn lieben und gleichzeitig dann auch seinen Schutz erfahren. Nicht immer so, wie wir uns das wünschen, dass wir sagen, Herr, das und das musst du jetzt machen. Ich bin immer sehr davon überrascht, dass ich manche Dinge, die mich mein Herz bewegen, ob das jetzt persönliche Krisen sind oder von außen her, dass wenn man das Gott bringt, dass man dann immer klare Vorstellungen hat, wie muss Gott jetzt eigentlich handeln? Er müsste jetzt das eigentlich so machen. Und wenn ich dann zurückschaue, stelle ich fest, Gott hat gehandelt. Er hat nicht so gehandelt, wie ich das wollte. Aber er hat noch vielleicht sogar noch eine bessere Lösung gefunden. Aber er hat einfach gehandelt. Und es gibt den anderen Aspekt, dass man immer noch im Wartezimmer Gottes sitzt. Dass Dinge noch nicht eingetroffen sind, sich noch nicht verbessert haben, noch nicht geändert haben. Und das liegt einfach daran, dass wir im Wartezimmer Gottes sind. Dass Gott nicht einfach ein Automat ist, wo wir eine Münze reinwerfen, unten kommt die Lösung raus, sondern letzten Endes ist es ein Vertrauen, auch dann, wenn wir meinen, Gott antwortet noch nicht oder handelt noch nicht, dass ich ihm trotzdem darin vertrauen kann. Und wenn wir zurückschauen, sehen wir dann doch den roten Faden in unserem Leben. Und den kann eigentlich nur Gott schreiben. Weil er uns lieb hat, weil er barmherzig ist und weil er denen antwortet, die bei ihm sitzen und bleiben, die die Gemeinschaft mit ihm suchen und sich auf ihn und seine Barmherzigkeit verlassen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, es fällt uns schwer, auch für Krisen zu danken, für die Herausforderungen des Lebens. Und trotzdem sind sie Gelegenheiten, dass du zu uns sprichst und dass du in uns und an uns handelst und dass du unseren Glauben stärkst. Und ich danke dir, Herr, dass du es bist, der uns kennt und der weiß, was wir tragen können und der uns lieb hat, der barmherzig ist und dass wir uns dir und deiner Gnade anbefehlen dürfen, dass du uns segnest und behütest und dass du unser Schirm und unser Schatten bist in einer Welt, die uns bedroht. Dafür danken wir dir. Amen.